HR Info. Das Interview.
Mit Klaus Hofmeister und Oliver Günther. Papst Franziskus hat Kirchenführer aus der ganzen Welt nach Rom eingeladen, um 4 Tage lang im Vatikan über das Thema sexuelle Gewalt in der Kirche zu debattieren. Die Kinderschutzkonferenz des Papstes zeigt, nichts treibt die katholische Kirche derzeit so um wie das Stichwort Missbrauch. Kein Tag vergeht, an dem nicht neue Fälle bekannt werden, an dem nicht über Konsequenzen debattiert, über Reformen gestritten wird. Das spürt auch der Limburger Bischof Georg Betzing. Seit Veröffentlichung der sogenannten Missbrauchsstudie im September des vergangenen Jahres ist klar, tausende Minderjährige wurden auch in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten Opfer von Priestern. Und nicht nur das, die Täter wurden systematisch gedeckt, Taten wurden vertuscht. Welche Konsequenzen zieht das größte hessische Bistum aus diesen Erkenntnissen? Was muss sich in der katholischen Kirche verändern? Und wie setzt Bischof Betzing das wohl wichtigste Versprechen der Kirche um, nämlich den Opfern mehr Gehör zu geben? HR Info, das Interview mit dem Limburger Bischof Georg Betzing.
Herr Bischof Betzing, Sie haben Ende November die Opfer sexuellen Missbrauchs im Bistum Limburg gebeten, sich zu melden. Sie haben damals gesagt, sprechen Sie mit uns, erzählen Sie uns Ihre Geschichte, wir wollen Sie kennen. Wie viele Opfer haben sich auf Ihren Aufruf hin denn dann gemeldet?
Das waren 7 Personen. Opfer, mit denen wir schon in Verbindung waren, die haben sich gemeldet bei den Personen, mit denen sie im Gespräch waren, insbesondere auch bei unserem Kirchenrechtler, weil sie einfach durch diesen Aufruf und durch die Missbrauchsstudie nochmal sehr bewegt und irgendwie, die ganze Sache ist dann wieder oben auf. In dem Kontext des Aufrufs hat sich ja dann auch ein für uns bis dahin nicht bekannte Person gemeldet, auch ein neuer Fall sozusagen außerhalb unseres Bistums, im Bistum Bamberg, das ist ja auch berichtet worden. Ich habe aber auch die interessante Erfahrung gemacht, es haben sich bei mir persönlich auch Menschen gemeldet, wo es gar nicht um, ich sage mal, Missbrauch im kirchlichen Kontext ging, aber Menschen, die einfach Missbrauch erfahren haben, die dann sozusagen den Mut gefasst haben, mit mir in Verbindung zu treten. Und eine Person hat sich auch noch gemeldet, konnte uns aber bisher ihren Namen nicht sagen. Da gehen wir natürlich auch dann entsprechend mit um. Wir zeigen das trotzdem dann der zuständigen Staatsanwaltschaft an und bitten einfach die Personen nochmal zu überdenken oder vielleicht mit Therapeuten zu sprechen, dass sie uns den Namen auch sagen können, ne, damit wir handlungsfähig sind. Aber so schwer ist das Thema einfach auch, ne?
Sie haben sich persönlich mit Opfern getroffen, Herr Bischof Betzing. Sie haben gesagt, wir wollen die Geschichte der Opfer kennenlernen. Ich will das. Weil Sie den Eindruck haben, ich muss noch mehr erfahren, ich als Bischof, ich weiß zu wenig über diese Opfer?
Wir haben lange Jahrzehnte eigentlich den verkehrten Blick eingenommen. Wir haben auf uns geschaut, schadet das der Kirche? Was muss man da tun, um Schaden abzuwenden? Was ist mit den Tätern? Wie muss man mit denen umgehen? Und haben nicht gesehen, dass Menschen so verwundet sind, so verletzt sind, dass sie oft ihr Leben gar nicht in den Griff kriegen. Also die berühmte Opferperspektive. Und ich glaube, das ist die Veränderung, die spürbar geworden ist. Und die kann man nicht theoretisch sich irgendwie aneignen. Ich habe natürlich mittlerweile, ich bin ja auch als Generalvikar meiner Heimatdiözese mit vielen solcher Situationen befasst gewesen, aber dass es ist etwas anders, ob ein Mensch vor Ihnen sitzt und erzählt diese Geschichte und sagt Ihnen, Herr Bischof, der Priester ist 20 Jahre tot, aber ich lebe. Dann ist man in einer vollkommen anderen Situation und das zu verstehen oder die Botschaft zu hören, Herr Bischof, mir hat man nie geglaubt. Ich habe als Kind auch schon gesagt, der Priester, der Kaplan war nicht gut zu mir, war böse und man hat mich als Lügnerin hingestellt. Glauben Sie mir? So, da ist man in einer vollkommen anderen Situation. Das ist das, ich sage mal, ich suche das nicht. Ja, das sind keine angenehmen Gesprächssituationen, aber ja vor allem wieder für die Betroffenen nicht, denn die müssen wieder ihre Geschichte erzählen. Deshalb kann ich immer nur staunen und dankbar sein, dass Menschen mir das anvertrauen und dass sie sozusagen von sich aus auch kommen und sagen, Herr Bischof, ich möchte mit Ihnen sprechen.
Geht es in diesen Gesprächen vor allen Dingen darum, auf Seiten der Betroffenen, der Opfer, dass sie einfach nochmal Ihnen ihre Geschichte erzählen wollen, dass sie auch nochmal sagen wollen, wir haben doch Hinweise gegeben. Haben Sie das Gefühl, dass das so das Hauptmotiv ist oder das Hauptanliegen der Betroffenen, wenn sie mit Ihnen sprechen?
Also wenn ich habe hier im Kontext von Limburg mit vier verschiedenen Personen gesprochen, lange gesprochen, und die vier Situationen sind ganz unterschiedlich. Also das eine habe ich eben erzählt, eine Frau, die sagt, mir hat man ein Leben lang nicht geglaubt, glauben Sie mir. Das war deren Anliegen, auf diese Frage eigentlich eine Antwort zu bekommen.
Und glauben Sie ihr?
Ja, ich musste das sagen. Ja, wir konnten nur überprüfen, stimmen denn die Daten, die sie erzählt, ja, Vorgänge aus den 50er Jahren. Aber ich konnte dann wirklich, nachdem die Frau mir, ich glaube es Ihnen. Ja, so. Und das hat etwas Heilendes.
Weil Sie das Gefühl hatten, Sie müssen ihr die Last nehmen, oder?
So. Sie möchte das teilen. Ja, sie möchte nicht allein bleiben damit, mit diesem schrecklichen Vorgang, den sie ein Leben lang mit sich schleppt. Ne? Andere Situationen, wo es um konkrete, noch zu behandelnde Fälle gibt, da ist natürlich das Interesse der Betroffenen ein anderes. Sie wollen wirklich ihre Situation schildern, dass wir das wissen und dass wir dem nachgehen und dass sozusagen auch Recht gesprochen wird, dass ein Täter auch bestraft wird. Oder ein anderer konkreter Fall, was vielleicht am schwierigsten ist, wo es um eine Situation geht, wo keine weder staatlich juristisch noch kirchlich juristisch etwas zu machen ist, weil einfach die Tatbestände sozusagen unterhalb der Ebene der Strafbarkeit irgendwie liegen und trotzdem sind es Formen von Missbrauch.
Haben Sie persönlich, Herr Bischof Betzing, bei diesen Gesprächen noch etwas gelernt?
Also die Entschiedenheit, jede einzelne Situation anzunehmen, ernst zu nehmen und damit verantwortungsvoll umzugehen und sozusagen als Bischof die letzte Verantwortung auch dafür zu haben. Die Last und die Pflicht dessen wird mir in den Gesprächen mit den Opfern umso deutlicher. Ja? Ich komme da nicht raus, sondern ich muss es um der Opfer willen hören, zunächst mal wirklich anhören. Das verändert einen schon. Das bleibt nicht im Äußeren stecken.
HR Info, das Interview heute mit dem Limburger Bischof Georg Betzing. Herr Betzing, wir haben jetzt schon ein Stück weit auch den Blick in die Vergangenheit geworfen. Sie haben sehr eindrücklich erzählt von Ihren Gesprächen mit Opfern. Lassen Sie uns mal einen Perspektivwechsel vollziehen und schauen, was folgt denn jetzt aus dieser Missbrauchsdebatte, aus dieser Aufarbeitung des Missbrauchs? Was ist denn möglicherweise notwendig? Und zu HR Info, das Interview gehört immer die HR Info Interviewbox, und wir würden ganz gerne diesen Perspektivwechsel einleiten, indem wir Sie bitten, einen Blick in diese Box reinzuwerfen. Ich reiche sie Ihnen mal gerade rüber, und Sie den Deckel mal.
Da ist ein Zettel.
Genau. Kennen Sie diesen Mann, der auf diesem Bild ist?
Also, es könnte Donald Duck sein, aber ein Kollege.
Ja, ein Kollege von Donald Duck, ja. Daniel Düsentrieb, genau.
Ach, der Daniel Düsentrieb. Da war ich schon zu alt für, um den wahrzunehmen.
Daniel Düsentrieb, für viele, auch für Klaus Hofmeister und mich, so die Symbol für den Begriff Erfinder. Mhm. Wenn ich sage Erfinder, haben Sie dann vielleicht eine Idee, warum wir Ihnen den mitgebracht haben?
Ja, also Ich habe ja gesagt in dem Interview, die Kirche muss sich neu erfinden. Darauf bezieht sich das
Zitat, auf das wir uns bezogen haben, an das Sie sich erinnern. Ein einfaches Weiter-so, haben Sie damals gesagt, als Kirche kann es nicht geben. In gewisser Weise müssen wir uns neu erfinden. Und Sie haben dann fortgeführt, und da sind wir zunächst mal auch hängen geblieben, wenn wir es einfach so lassen wie bisher, wird sich die Kirche in vielen Punkten in kurzer Zeit erübrigt haben. Das ist ein starkes Wort. Was meinen Sie mit erübrigt haben?
Ja, ich muss vielleicht nochmal sagen, in welchem Kontext ich das gesagt habe. Das ist gar nicht im Kontext von Missbrauch gesprochen worden, sondern das ist die Wahrnehmung, die alten Konzepte oder alte Plausibilitäten von Kirche und Glaube und Glaubensvermittlung und Sozialformen des Glaubens tragen nicht mehr. Ja, das merken Seelsorgerinnen und Seelsorger jedes Jahr, wenn sie Sakramentenkatechese machen für die Erstkommunion, für die Firmung, wie schwierig das ist. Und darauf bezog sich das eigentlich.
Aber was, Bischof Betzing, ist Ihre Angst, wenn Sie sagen, sonst erübrigt sich die Kirche? Leere Kirchen, kein Engagement mehr von Ehrenamtlichen, keine gesellschaftliche Relevanz mehr?
Nein, es ist ja eigentlich im Gegenteil so. Das ist auch eine Wahrnehmung in Frankfurt. Wir haben ja noch eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Ich spüre das überall, wo ich mit einer Stadtgesellschaft oder der politischen Welt in Berührung bin, wo wir als Caritas unterwegs sind, Dienste anbieten. Da sind wir sehr plausibel und anerkannt. Wenn es um das Eigentliche geht, wir wollen Menschen berühren mit dem Glauben. Das ist unsere eigentliche Herausforderung. Da hakt es. Und da geht es nicht so sehr um die Kirche. Ich bin halt jemand, der, ja, ich habe das mal gesagt, mir ist als Kind irgendwann aufgegangen, Gott, es gibt dich ja. So, und alles andere daraus ist Konsequenz. Und weil ich selber erfahre, wie gut das ist, deshalb wünsche ich eigentlich, dass das Menschen erfahren können. Da geht es also nicht um die Kirche, sondern um Menschen. Und deshalb, also das ist die Verbindung dann auch nochmal zum Kontext Missbrauch, es ist verheerend, es ist abscheulich, wenn genau dieser Ansatz auf den Kopf gestellt wird. Wenn Menschen dann sozusagen ja, wirklich missbraucht werden für andere, für Machtkonstellationen, für die eigene Luststeigerung, für den, ja, also das ist das Schreckliche. Und das ist ja das, was sozusagen nicht nur die öffentliche, zu Recht die öffentliche Aufregung auch angeht, wenn es um den Missbrauch im Kontext Kirche geht, sondern wo es jetzt mitten in die Kirche hineingeht, dass Menschen sagen, wir stehen mittendrin, wie sollen wir das noch glauben, was ihr eigentlich wollt?
Das Stichwort Perversion des Christlichen, für viele Leute ist dieses Stichwort, das Sie dann geliefert haben, Kirche muss sich neu erfinden, schon fest besetzt mit bestimmten Themen. Für viele macht sich das zum Beispiel daran fest, dass sie sagen, weil es ein sehr symbolträchtiges Thema ist, dass der Zölibat, die verpflichtende Ehelosigkeit der Priester, nach dem, was die Wissenschaftler in der Missbrauchsstudie gesagt haben, ja im Grunde ein starker Risikofaktor für diese Kirche darstellt. Und er muss nicht zuletzt aus diesen Gründen überdacht werden, abgeschafft werden, freiwillig gestellt werden. Eine Forderung, die Sie teilen würden?
Die Forderung ist ja jetzt auch noch mal vor kurzem sehr öffentlich geworden durch auch einige Frankfurter prominente Katholikinnen und Katholiken.
Die einen offenen Brief geschrieben haben an Kardinal Marx.
Genau, einen offenen Brief geschrieben haben und darin eben klar die Forderungen, die ja auch zum Teil seit Jahrzehnten gestellt werden, also die Freistellung der Lebensform für die Priester, dass die Öffnung des Amtes, auch des Priesteramtes für Frauen, die das Überdenken der Sexualmoral, gerade auch im Blick auf homosexuelle Menschen. Also wir werden an all diese Fragen herangehen. Aber ich weiß nicht, ob diese weitestgehenden Forderungen, die da gestellt werden, ob sie dann auch wirklich umsetzbar sind. Ja, ich glaube, es schadet der Kirche nicht, wenn Priester frei sind zu wählen, ob sie die Ehe leben wollen oder ehelos leben wollen. Ich persönlich sage aber auch, wenn ich dazu gefragt werde, mir ist der Zölibat viel wert, denn es ist die, so hat Jesus gelebt. Und als Priester will ich nicht nur Funktionär und Beamter sein, sondern will eigentlich in seinen Fußstapfen gehen. Also wie kann ich das eine retten, auch als eine Lebensform retten und das andere ermöglichen? Das wäre so meine differenziertere Sicht darauf.
Es im Grunde freizustellen.
Es freizustellen, aber mit der Freistellung, es muss auch Formen für beides gehen. Ich sage mal, das Bild der Freistellung wäre, die meisten Priester werden heiraten, ja, so wie es auch in der evangelischen Kirche ist. Aber im Grunde gibt es in der evangelischen Kirche nicht mehr das gelebte Zeugnis der Ehelosigkeit in der Nachfolge Jesu. Und da müssten wir Formen finden, wie kann ich das eine und das andere stärken. Das ist der Auftrag, den wir eigentlich haben. Aber es ist ja auch klar, die Ehelosigkeit ist mit dem Priesteramt nicht wesentlich verbunden. Und wenn sie mehr und mehr zum Hindernis wird, dann müssen wir das überdenken.
Jetzt sagen Sie, Sie können sich im Grunde genommen eine Freiwilligkeit vorstellen. Pflichtzölibat, höre ich mal aus dem raus, stehen Sie auch eher skeptisch gegenüber oder Sie können zumindest nachvollziehen, wenn Leute das für nicht mehr für zeitgemäß und sinnvoll halten. Jetzt sind Sie Bischof von Limburg, Sie sind Mitglied der Bischofskonferenz. Wenn Sie sagen, Sie können sich eine freiwillige Lösung vorstellen, was wollen Sie konkret tun, um tatsächlich in diese Richtung was voranzubringen? Weil das wäre ja ein Schritt weg vom Pflichtzölibat.
Ich kann als Bischof nicht aus der kirchlichen Gemeinschaft mich heraus begeben. Ich versuche dann immer ehrlich zu antworten und zu sagen, der Papst hat, bevor ich Bischof wurde, von mir erwartet, dass ich einen Eid auf das Glaubensbekenntnis und die Lehre der Kirche abgebe. Sonst, ohne das wäre ich nicht Bischof geworden. Das ist mein Dilemma. Und zu wissen, auf der anderen Seite würde vielleicht abgestimmt werden innerhalb des Kirchenvolkes, auch unseres Bistums, dann würde das Ergebnis vermutlich sehr stark in die Richtung der Freigabe gehen.
Also im Zweifel stehen Sie auf der Seite der Institution?
Nein, im Zweifel stehe ich im Dilemma und das ist meine Situation. Ja? Und muss, ich sage, man muss die Meinungsbildung innerhalb des Volkes Gottes meines Bistums auch transportieren. Und das will ich wohl sehr ehrlich tun.
Es gibt einen Nachbarbischof, Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz, der sich nationale Lösungen vorstellen kann. Das heißt also, dass Sie in Ihrer Verantwortung als Bischöfe sagen, unsere Situation ist so prekär, dass wir uns aufgrund unserer Verantwortung in dieser Frage bewegen werden. Das wäre offenbar eine Option für Ihren Nachbarbischof.
Ja.
Ist es auch für Sie eine?
Selbstverständlich, aber auch Peter Kohlgraf weiß, diese Option muss uns gegeben werden, die können wir uns nicht nehmen. Also der Papst spricht ja davon, das ist auch meine Hoffnung. Ich bin außerordentlich dankbar für Papst Franziskus, der ja schon häufiger gesagt hat, er kann sich in anderen Fragen auch regionale Lösungen vorstellen. Aber er muss uns rechtlich diese Möglichkeit geben, sonst können wir es nicht tun. Da bin ich mit Peter Kohlgraf ganz einer Meinung. Hätten wir sie, könnten wir als Bischofskonferenz bestimmte Fragen anders entscheiden, als es andere Regionen in der Welt tun. Ich bin sehr dafür, dass man das tut. Dann hätten
wir. Wer bittet ihn um dieses grüne Licht?
Das geschieht ja in den, also in den Synoden, ja. Ich meine, wir haben in den Weltbischofssynoden wird diese Thematik immer wieder angesprochen. Papst, du musst die Dinge, die du sagst, auch verrechtlichen, weil Kirche einfach ein so großes Gebilde ist, dass es ein Rechtsraum sein muss. Das geschieht dort. Ja.
H-Info, das Interview. Heute mit dem Limburger Bischof Georg Betzing. Wir haben über Ihre Gespräche mit Opfern gesprochen. Wir haben eben schon über das Stichwort Reform geredet. Wir möchten ganz gerne noch den Aspekt Aufarbeitung thematisieren. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich im September dazu verpflichtet, zu klären, wer über die Täter hinaus institutionell Verantwortung für das Missbrauchgeschehen in der katholischen Kirche getragen hat. Und da geht es um die Tatsache, dass Kirchenverantwortliche ja Täter und Taten in der Vergangenheit gedeckt haben. Klären kann jetzt heißen, wir analysieren intern und ziehen organisatorische Konsequenzen. Es kann aber auch heißen, wir benennen Verantwortliche, möglicherweise sogar namentlich. Wie verstehen Sie, Bischof Betzing, den Begriff klären in dem Zusammenhang?
Das ist eigentlich klar. Die Menschen erwarten, dass die Situationen erhellt werden, dass sie darüber Kenntnis bekommen und dass das auch mit Namen verbunden ist. Was heißt Aufarbeitung? Wie werden wir das tun? Wir werden es nicht selber tun können. Das würde niemand glauben. Das gehört ja zur Situation dazu, dass wir brauchen einen unabhängigen Blick darauf, und das können nur Juristen von außerhalb tun, die aufgrund von sozusagen der Aktenlage, nochmal des Studiums der Akten, die aus verschiedenen Quellen stammen, Personalakten, dann Protokolle von Opfern, klären, gab es hier Fehlverhalten von Verantwortlichen. Und das muss erhoben werden, das muss transparent gemacht werden, das wird uns dann berichtet werden und wir werden es öffentlich machen.
Das heißt, Sie werden auch Namen nennen. Das kann ja zu heiklen Situationen führen im Bistum Limburg, wie in allen Bistümern, die so etwas wagen. In einigen Bistümern haben ja schon amtierende Bischöfe ihre Vorgänger bezichtigt, gravierende Fehler gemacht zu haben. Im Bistum Limburg gibt es den langjährigen, hochgeachteten Bischof Kamphaus, der 87-jährig im Rheingau im Ruhestand lebt. Wären Sie bereit, auch dessen Verantwortlichkeit, sollte es eine geben, offen zu benennen?
Ja, und ich weiß, dass er auch bereit ist dazu. Der Bischof Franz verfolgt ja gerade die Situation seit auch bekannt werden der Missbrauchsstudie sehr genau. Und ich bin schon einige Male lange mit ihm darüber im Austausch gewesen. Und im Grunde sagt er jetzt schon, aus der Perspektive von heute, muss man sagen, wir haben Fehler gemacht und wir würden Situationen anders einschätzen. Das sagt er und ich weiß auch, dass ich das sagen kann von ihm. Das berührt ihn sehr. Ich muss da nicht sozusagen als Richter über meinen Vorvorgänger
auftreten. Glauben Sie auch, er würde sagen, ich habe Fehler gemacht, weil das Wir ist...
Ja, ja, nein, er sagt, ich als Bischof. Also das ist eigentlich der Tenor. Aufarbeitung heißt natürlich auch, hier wird jede Einzelsituation, die es gab und wo es möglicherweise Anhaltspunkte gibt, da ist nicht ordentlich mit umgegangen worden, die auch nochmal zu belegen. Beides müssen wir zusammenspielen, glaube ich.
Wann, glauben Sie, ist der Zeitpunkt gekommen, um tatsächlich zu dieser Verantwortung, auch wenn, wie sagen ja, Bischof Kamphaus hat inzwischen die Perspektive, dass er sagt, auch ich habe Fehler gemacht. Ja. Wann ist der Zeitpunkt aus Ihrer Sicht gekommen, dass man das auch tatsächlich benennt und diese Schuld auch persönlich benennt? Weil die Erwartung, das ist auch so unser Gefühl, wenn wir uns umhören in katholischen Gemeinden, ist, die Leute erwarten, dass tatsächlich Verantwortliche auch persönlich Verantwortung übernehmen und sagen, ich habe mich schuldig gemacht. Ja. Das kann jetzt nicht mehr Monate oder möglicherweise sogar Jahre in Anspruch nehmen, oder?
Ja, aber es muss ja erstmal erwiesen sein. Und insofern, es nützt nichts zu sagen. Also ich glaube, so, das höre ich daraus. Also, und ich weiß das aus Gesprächen mit dem Bischof Franz Kamphaus, wie sehr ihn das beunruhigt. Und er sich fragt, wie konnte man eigentlich damals so handeln oder das nicht sehen? Nicht die Opfer sehen, sondern alles im Grunde täterorientiert und kirchenorientiert zu tun. Aber Schuld benennen, dann muss ich wissen, woran bin ich denn schuld? Und das ist ein Teil des Projektes. Deshalb, das muss erst bearbeitet werden. Es gibt ja andere Diözesen, die da Vorbild sind. Die Erzdiözese München-Freising hat das gemacht mit einer Rechtsanwaltskanzlei, die extern ist. Das Bistum Essen hat einen Auftrag dazu gegeben, da läuft es. Und genau so werden wir das machen. Es muss benannt werden, gab es da Fehler oder gab es keine? Bei wem lagen die Fehler? Die müssen befragt werden. Dann kann man erst von Schuld reden. Wir sind ja nicht in einem irgendwie rechtsfreien Raum. Und ich bin nicht der Richter, generell Richter über Vorgänger im Amt der Verantwortung, von denen ich zunächst mal ausgehe davon, dass sie ihr Bestes geben und verantwortungsvoll handeln wollten.
Geben Sie uns eine Perspektive, diese Untersuchungen, die dann auch am Ende in den Ergebnissen transparent auch der Öffentlichkeit vorgelegt werden. Wie lange wird das dauern, bis das vorliegt?
Also wir arbeiten an diesem, das sagte ich, an diesem Projekt, wo das ein Teilprojekt ist. Innerhalb eines Jahres sollen Ergebnisse zu allen Teilprojekten vorliegen.
Herr Bischof Metzing, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Das war HR Info, das Interview mit dem Limburger Bischof Georg Betzing. Aus Anlass der sogenannten Missbrauchskonferenz im Vatikan sprachen mein Kollege Klaus Hofmeister und ich mit Bischof Betzing über das Thema sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche, mögliche Folgen und notwendige Konsequenzen. Mehr Informationen zum Interview und das komplette Gespräch als Podcast gibt es auf hrinforadio.de. Dort finden Sie auch unser ausführliches Dossier zum Thema Missbrauch in der Kirche. Mein Name ist Oliver Günther.